Schwere Zeiten schaffen starke Männer. Und starke Männer schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten schaffen schwache Männer. Und schwache Männer schaffen schwere Zeiten. Kennt ihr diesen Spruch? Habt ihr den schon mal gehört? Mir begegnet er häufiger in sozialen Medien, wo vor allem junge Männer versuchen zu erklären, wieso die Gesellschaft da ist, wo sie ist und so auseinanderzubrechen scheint. Und tatsächlich behaupten gewisse Historiker und Gesellschaftsforscher, dass dieser Kreislauf vom gesellschaftlichen Verfall sich circa alle 80 Jahre wiederholt. Das heißt, dass wir können es historisch sehen, dass Gesellschaften immer und immer wieder gefangen sind in einem Kreislauf des Zerbruchs und Wiederaufleben. Und ich glaube, wir sehen auch diesen Kreislauf in christlichen Gemeinden, oder? Das ist eine Zeit der Dunkelheit in einer Region. Gottes Wort wird nicht gepredigt. Und dann schenkt Gott einen Aufbruch. Erweckung. Menschen kommen zum Glauben, die Gemeinde wächst. Man ist bereit, vom Evangelium zu erzählen. Man geht raus, man ist bereit, gewisse Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen. Doch aus Wachstum wird Gemütlichkeit, Ausruhen auf den Lorbeeren von gestern. Und im Laufe der Zeit wendet sich der Blick von außen nach innen. Man konzentriert sich auf das, was die Gemeinde an Programmen bieten kann. Und die Gemeinde veraltert. Und es kommt wieder dieser Sehnsucht nach was Neuem. Wir sehen das auch in den Worten von Salomo im Buch Prediger. Dort schreibt er, die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch das Meer wird nicht voller und so weiter und so fort. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, diesen Kreislauf bei dir persönlich. Es gibt Sünde in deinem Leben, du erkennst sie, es reut dich, du läufst zum Herrn, du bittest, Herr, vergib mir. Und du erfährst Vergebung für diese Sünde. Und es geht eine Zeit lang gut und doch fällst du wieder in genau dieselben Muster und dieselben Verhaltensweisen. Und dieser Kreislauf ist nichts Neues. Gottes Volk hat schon immer damit gekämpft. Es kann hoffnungslos wirken, oder? Tun Sünde, dann kommt Buße, Erlösung und doch wieder Sünde. Aber ich glaube, unser Text heute bringt wahre Hoffnung in diesen Kreislauf. Er zeigt uns, wie Gott schon immer eingegriffen hat und auch heute noch eingreift, um sein Volk in ihrer Not zu retten. Denn in 1. Samuel 7 sehen wir Gottes Volk gefangen in diesem Kreislauf der Sünde. Er hilft uns, glaube ich, aber auch zu erkennen, wie Gott diesen Kreislauf durchbricht und Hoffnung bringt. Und ich will euch heute Morgen einen gewissen Rhythmus zeigen. Einen Rhythmus der Gnade, der uns aufwärts treibt zu einem heiligeren Leben, einem Leben voller Freude, einem Leben voller Frieden und Freiheit von der Sünde, in der wir uns gefangen fühlen. Und damit wir das auch erkennen und damit das auch so passiert, wie ich es mir wünsche, würde ich auch gerne noch einmal beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Bereitschaft, die du hast, jede Woche und unter der Woche immer wieder durch dein Wort zu uns zu sprechen. Und du versprichst in deinem Wort, dass du Herzen veränderst, dass du Wachstum schenkst, Heiligung schenkst. Und so bitte ich dich, dass du durch diese Predigt, durch das, was ich sage, wirklich uns hilfst, neu Mut zu fassen und Hoffnung im Kampf gegen die Sünde in unserem Herzen. Das kannst nur du, Herr, und so bitten wir dich, hilfe uns. Amen. Wir fangen gleich in Kapitel 7, Vers 2 an. Dort lesen wir, aber von dem Tage an, da die Lade des Herrn zu Kiriat Jearim blieb, verging eine lange Zeit. Es wurden 20 Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Also Gottes Volk hatte ein wiederkehrendes Problem. Sie schafften es einfach nicht, in Freiheit und in Frieden zu leben. Gott hatte sie auf wundersame Art und Weise aus 400 Jahren Sklaverei in Ägypten befreit. Und unter der Leiterschaft von Mose und dann von Josua hat er sie in das verheißene Land geführt, wo sie als Nation leben sollten in Freiheit. Doch sie lebten nicht in Freiheit. Sie waren in einem gefühlt ewigen Kreislauf gefangen. Das haben wir im Buch Richter gelesen. Sie vergaßen Gottes Rettung und dienten anderen Göttern und Götzen. Dann ließ Gott Feinde über sie herrschen. Irgendwann merkte das Volk, was los war. Sie taten Buße, sie schrien nach dem Herr, hilf uns. Gott erhebt einen Richter, um sie zu retten. Und solange der Richter lebt, läuft alles gut. Doch dann fallen sie wieder rein in die gleiche Suppe wie vorher. Sünde, Buße, Erlösung, wieder Sünde. Wieder und wieder und wieder stecken sie in diesem Kreislauf fest. Und das Buch Samuel fügt sich ja in diese Zeit der Richter an. Also es ist genau diese von Richter kommt Samuel. Und 1. Samuel 7 als Kapitel würde auch perfekt einfach in das Richterbuch passen, als eine Geschichte von solch Richter. Also wo befinden wir uns? Es sind 20 Jahre vergangen seit den Ereignissen von Kapitel 4 und 6, was wir letzte Woche gehört haben. Also vor 20 Jahren verlor Israel eine große Schlacht gegen die Philister und waren seitdem politisch und militärisch unterlegen. Sie hatten zwar die Bundeslade zurück, aber wir sehen keinerlei Umkehr zu Gott. Eli und seine Söhne sind schon seit 20 Jahren tot. Es gibt keine geistliche Leitung im Land. Und auch von Samuel haben wir seit Kapitel 3 nichts mehr gehört. Es ist eine dunkle Zeit für Gottes Volk. Eine Zeit der Unterdrückung, eine Zeit von Schande und Scham. Und doch sehen wir hier die ersten Lichtstrahlen in diese düstere Situation. Denn wir lesen, da wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Und das Wort wandte könnte man übersetzen mit klagen oder trauern, jammern. Es ist was Schmerzhaftes, es ist was von tiefst innerst. Es ist ein Schreien zu Gott. Und sie erkennen ihre Schuld, sie erkennen ihre Sünde. Und hier zeigt sich, glaube ich, der erste Schritt, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Es ist eine Erkenntnis der eigenen Sünde. Wer diesen Kreislauf durchbrechen will, wer neue Hoffnung in schweren Zeiten schaffen will, wenn du das möchtest, wenn ich das möchte, dann müssen wir hier beginnen. Nur wie ist es bei dir? Hier in diesem Raum. Erkennst du Sünde in deinem Leben? Eine Sünde ist all das, was uns trennt vor Gott. Das sind alle die Verhalten, die Gedanken, das, was wir tun. Jedes Mal, wenn wir auf eine Art und Weise leben, die nicht im perfekten Einklang mit dem heiligen Wesen Gottes ist, das ist Sünde. Und deswegen gibt es nur zwei Arten von Menschen auf dieser Erde. Es gibt Sünder, die Gottes Vergebung noch nicht erfahren haben. Und es gibt Sünder, die Gottes Vergebung erfahren haben. Also was meine ich damit? Sünder, die Gottes Vergebung noch nicht erfahren haben, sind nicht Christen. Und wenn das du heute bist und du hast noch nicht die Vergebung Gottes erfahren, dann will ich, dass du bei diesem Text auch zuhörst. Du bist vor Gott unvergeben als Sünder schuldig. Und ich meine das nicht boswillig, es beschreibt lediglich deine Situation. Du bist Sünder, du bist getrennt vor Gott, du lebst in Feindschaft mit ihm, doch auch für dich gibt es Hoffnung. Noch bei dir oder für dich wird Vergebung angeboten. Aber was mit der Rest von uns? Den vergebenen Sündern? Das sind Christen. Das ist, was ich vermute, der Großteil dieses Raumes ist. Es gab einen Zeitpunkt in deinem Leben, wenn du Christ bist, da hast du deine Schuld erkannt, du bist zu Gott gelaufen und du hast Vergebung deiner Sünden erfahren. Und wir preisen den Herrn dafür. Ja? Du bist vergeben. Das heißt, wenn du Christ bist, hast du volle Vergebung aller deiner Sünden. Vergangene, gegenwärtige, zukünftige. Und dennoch kämpfen wir Christen mit Sünde in unserem Leben. Wir alle, du und ich, kämpfen mit Sünde. Johannes warnt uns davor im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8, dort schreibt er, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir alle haben also ein Sündenproblem. Christ oder nicht, du und ich. Gottes Lösung ist aber dieselbe für alle. Ob du zum ersten Mal davon hörst oder zum tausendsten Mal, wir alle haben die gleichen Schritte, die wir folgen können, um Rettung zu erfahren. Der erste Schritt ist, dir deiner Sünde bewusst zu sein. Und daher möchte ich das konkret machen. Wo kämpfst du heute mit Sünde? Wo gibt es Sachen in deinem Leben, wo du weißt, dass du hier Gott nicht gefällig lebst? Wo gibt es Verhalten, die dich vor Gott trennen? Und dann kommt die Frage, was nun? Was folgt denn nun dieser Erkenntnis der Sünde? Und so kommen wir zu den Versen 3 bis 6. Ich lese. Samuel aber sprach zum ganzen Haus Israel. Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Israeliten von sich die Baale und Astarten und dienten dem Herrn alleine. Samuel aber sprach, versammelt ganz Israel in Mizpah, dass ich für euch bete zum Herrn. Und sie kamen zusammen in Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten am selben Tag und sprachen dort, wir haben an dem Herrn gesündigt. So richtete Samuel die Israeliten zu Mizpah. Das Volk hat nun nach 20 Jahren seine Schuld, seine Sünde vor Gott erkannt. Und sie wenden sich an die einzige Person, wo sie das Gefühl haben, der kann für Gott sprechen, der kann uns helfen. Sie wenden sich an Samuel. Und er weiß sofort, was zu tun ist. Wenn das Volk erkannt hat, dass sie in Sünde vor Gott leben, dann müssen sie diese Sünde lassen. Er ruft sie zu Buße auf. Und Buße ist aktiv Reue zeigen. Es ist eine 180-Grad-Wendung. Also es ist ein, ich laufe der Sünde nach und ich tue Buße, ich drehe mich davon und ich laufe weg von der Sünde und hin zu Gott. Es ist nicht nur eine Erkenntnis, aha, diese Richtung ist falsch, sondern es ist ein Wegdrehen und dann in die andere Richtung laufen. Und Samuel zeigt ihnen, er hat ein Drei-Schritte-Programm, wie sie das machen können. Das Erste, was sie tun müssen, ist ihre Herzenshaltung muss richtig sein. Denn wir lesen, wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, Buße fängt im Herzen an. Man muss es wollen. Das Zweite, sie müssen die fremden Götter verwerfen. Er sagt, tut von euch die fremden Götter und die Astarten. Das Volk soll seinen Götzendienst lassen. Sie sollen ihre Sünde lassen. Sie sollen sich wegdrehen von dem, was sie falsch getan haben. Und dann als dritter Schritt sollen sie Gott nachfolgen. Da steht, richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm alleine. Also es reicht nicht aus, nur die Sünde zu lassen, sondern sie müssen auch dem Herrn dienen. Es ist ein Lassen und ein Tun gleichzeitig. Samuel erkennt die Not des Volkes. Sie haben angefangen, die Götter der Philister zu verehren und ihnen nachzufolgen. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das macht schon fast Sinn, oder? Versucht euch doch mal in die Situation der Israeliten damals hineinzuversetzen. Seit 20 Jahren, mindestens, abgesehen von den Hunderten von Jahren in der Richterzeit, sind sie immer und immer wieder politisch und militärisch und kulturell den Philistern unterlegen. Und von außen wirkt es ganz klar, als wären deren Götter besser als der Gott Israels. Ihnen geht es gut. Uns geht es schlecht. Also wem dienten sie? Baal. Baal war der Gott des Donner und des Regen. Er war Gott der Ernte, der Macht, Wohlstand. Wer ihm dient, wer ihm folgt und anbetet, der bekam eine gute Ernte, fette Erträge, Wachstum, Geld, Macht, Einfluss. Und die Astarte? Göttin der Fruchtbarkeit. Sie war Göttin von Sex, von Familie, von Komfort. Durch sie kam Freude ins Leben, Fülle, Gemütlichkeit. Und wie ähnlich sind wir doch wie die Israeliten damals. Ja, wie leicht fallen wir doch in dieselbe Falle, dieselbe Lüge. Wenn ich die Welt anschaue, das, was außen passiert, scheint doch ihnen besser zu gehen als mir. Sie haben mehr Freude, mehr Spaß im Leben. Sie sind nicht so verklemmt und so eng. Sie können einfach tun und lassen, was sie wollen. Neigen wir nicht auch dazu zu glauben, dass wenn wir nur hätten, würde es uns besser gehen? Nur ein bisschen mehr Geld. Nur ein bisschen eine größere oder schönere Wohnung. Nur den richtigen Partner. Nur mehr Follower, nur mehr Einfluss, nur mehr Sicherheit. Deswegen, Geschwister, lasst uns vorsichtig sein, wen wir bewundern und wem wir nachahmen. Lasst uns vorsichtig sein, welche Vorbilder wir haben. Und ich finde es interessant, dass Samuel ruft das Volk dazu auf, diesen Göttern nachzulaufen, nicht mehr nachzulaufen und anzubeten. Aber nicht nur das. Er hat noch eine andere Komponente der Buße. In Versen 5 und 6 sehen wir, dass er das Volk versammelt, um öffentlich ein Opfer zu bringen, um ihre Buße zu veranschaulichen. Durch das Wasser ausgießen und das Fasten zeigt das Volk einander, wir sind bußfertig. Wir sind in dem, wir machen das zusammen. Und ich glaube, Buße beinhaltet eine öffentliche Komponente. In erster Linie ist das Wegdrehen von der Sünde eine Sache zwischen mir und Gott und zwischen dir und Gott. Es ist eine Kenntnis, ich habe Gott gegen dich gesündigt. Aber es ist auch immer ein Schritt, das mit anderen zu teilen. In der Schrift sehen wir immer wieder, dass ein bußfertiges Herz ein Herz ist, das die Sünde ans Licht bringen will. Und ich glaube, David ist hier ein gutes Beispiel. Sehen wir, in der Bibel haben wir König David, begehrt die Frau eines seiner engsten Kumpanen. Und er schläft mit ihr und dann lässt er ihren Ehemann umbringen. Und was dann passiert ist, der Prophet Nathan kommt zu ihm und zeigt ihm seine Sünde. Und David erkennt sie. Und er tut diesen ersten Schritt, er ist sich seiner Sünde bewusst. Und als Reaktion folgt Buße. Als Reaktion folgt Psalm 51. Und Psalm 51 sagt David ganz klar, Herr, allein gegen dich habe ich gesündigt. Aber du und ich, wir können Psalm 51 lesen. Der hat das den Psalm für sein Volk geschrieben. David erkennt, ich muss Vergebung bei Gott suchen, aber ich muss es auch ans Licht tragen vor anderen. Das ist der zweite Schritt, wahrhaftig Buße zu tun. Und hier will ich einen wichtigen Punkt machen, den Unterschied zwischen Rechtfertigung und Buße. Weil ich will nicht für Verwirrung sorgen. Rechtfertigung ist das, was passiert, wenn du das erste Mal zum Glauben kommst. Das ist eine, du erkennst deine Sünde und durch Glauben allein kommst du zu Gott und bittest um Vergebung. Und in seiner Gnade vergibt Gott dir und schenkt dir Christi Gerechtigkeit. Wenn das passiert, dann bist du Christ und du bist vor Gott vollkommen gerecht. Und in Rechtfertigung ist Buße mit inbegriffen. Es ist ein Teil von dem, was es heißt, zum Glauben zu kommen. Und wenn du nicht Christ bist, dann flehe ich dich hier an, das heute zu tun. Deine Sünde zu erkennen, deine Schuld vor Gott. Buße zu tun und zu sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Und wenn du nicht weißt, wie das aussieht, dann sprich mich an, sprich die Pastoren und sprich jemand neben dir an. Wir würden nichts gerne tun, als dir zu helfen, Jesus kennenzulernen. Buße aber für Christen ist etwas anderes. Wir stehen gerecht vor Gott, vergeben und trotzdem kämpfen wir mit Sünde. Und Buße ist einfach eine Reaktion auf diese Sünde, die wir noch in unserem Leben erkennen. Es kommt aus einem Verständnis, dass Gottes Gnade für uns nicht anders ist, nur weil wir jetzt Christen sind. Buße sollte die Herzenshaltung, sollte eine Herzenshaltung sein bei uns, immer wenn uns Sünde begegnet. So bist du an diesem Punkt heute. Hast du Sünde in deinem Leben erkannt? Das ist der erste Schritt. Möchtest du dagegen etwas tun? Dann folgen wir die gleichen drei Schritten, wie Samuel geschrieben hat. Dein Herz muss es wollen. Eine Buße funktioniert nicht von Druck. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ich zwinge dich zur Buße und ich habe ein schlechtes Gewissen und deswegen muss ich das tun, dann hast du Buße nicht verstanden. Buße fängt von innen an. Es ist ein Wunsch, eine Sehnsucht nach Vergebung, nach Erlösung von dieser Sünde. Und dann ist es die Sünde abwerfen, das Verhalten erkennen und sagen, ich will das nicht mehr tun. Und es ist ein zum Herrn laufen. Und wenn du weniger Sünde in deinem Leben sehen möchtest, dann gibt es keinen Weg darum rum, vor Gott deine Sünde zu bekennen und Buße zu tun. Und ich kann nicht stark genug betonen, wie hilfreich es ist, an diesem Punkt andere Christen mit an Bord zu bringen. Ihr Lieben, tut Buße in christlicher Gemeinschaft. Du musst nicht alleine mit der Sünde in deinem Leben kämpfen. Such dir einen Bruder, such dir eine Schwester, such dir eine Person des Vertrauens und bekenne deine Schuld. Und sag, ich will diese Sünde nicht versteckt halten. Ich will nicht mehr damit kämpfen. Ich will sie ans Licht bringen. Und ihr Lieben, wenn jemand zu euch kommt und das tut, dann empfangt sie mit dem Evangelium. Empfangt sie mit Liebe und Gnade und Vergebung. Lasst uns doch eine Gemeinde sein, wo wir nicht Angst haben müssen, Sünde zu bekennen. So, was passiert dann? Was passiert, wenn wir Buße tun? Wie reagiert Gott auf Buße? Und so kommen wir zu den Versen 7 bis 12. Da aber die Philister hörten, dass die Israeliten zusammengekommen waren in Mizpah, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und die Israeliten hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und die Israeliten sprachen zu Samuel, lass nicht ab, für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel nahm ein Milchlamm und opferte dem Herrn ein Brandopfer als Ganzopfer und schrie zum Herrn für Israel. Und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tag und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpah und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Bet-Kar. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Shen und nannte ihn Eben-Eser und sprach, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Samuel und das Volk kommen nach Mizpah für eine religiöse Versammlung. Sie wollen öffentlich ihre Schuld vor Gott bekennen und sich neu wieder auf ihn ausrichten. Und den Philistern passt das überhaupt nicht. Sie sehen hier eine Bedrohung zu ihrer Macht. Denn sie glauben, dass Israel sich zum Krieg versammelt hat. Und das ist keine unbegründete Befürchtung der Philister, denn wir sehen im Buch Richter, dass Mizpah immer wieder ein Ort war, wo genau das geschehen ist. Sie versammeln also ihr Heer, um gegen Israel in den Krieg zu ziehen. Und achtet auf die Wortwahl in den Versen 7 bis 9. Das Volk fürchtet sich und schrie zum Herrn. Wir haben hier ein Volk, das ihrer Situation vollkommen klar ist. Wir sind verloren. Ohne das Eingreifen Gottes sind wir erledigt. Sie haben nichts, was sie zu ihrer Erlösung beitragen könnten. Wie also reagiert Gott? Was ist seine Antwort auf Buße, auf ein Aufschreien zu ihm? Er rettet sein Volk. Er schenkt Erlösung von dem Feind. Und ich liebe das in Vers 10. Aber der Herr. Israel steht vor dem Niedergang. Sie sind hoffnungslos unterlegen. Und nur das gnädige Eingreifen Gottes kann sie hier noch retten. Einem Gott, den sie seit 20 Jahren den Rücken zugekehrt haben. Einem Gott, den sie seit 20 Jahren mit den Füßen getreten haben. Dieser Gott, der ihnen nichts schuldigt, greift ein und rettet sie. Und was für ein Gott ist das? Das ist unser Gott. Das ist der Allmächtige. Derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser Gott, der Gnade hat, der rettet aus aller Not. Das heißt, egal wie lang du ihm schon deinen Rücken zukehrst, egal wie deine Woche ausgesehen hat, egal mit welcher Sünde du hier heute reingekommen bist, egal welche Schuld auf deinen Schultern lastet, komm zu ihm. Erkenne deine Not. In deiner eigenen Kraft kannst du genauso gut gegen die Sünde in deinem Leben gewinnen, wie die Philister, wie die Israeliten gegen die Philister damals. Du bist verloren ohne Gott. Aber Gott rettet, aber Gott erlöst, aber Gott ist für dich in deiner Not, wenn du zu ihm kommst. Und Gott weiß doch, dass du als Sünder, Gott weiß, dass du als Christ mit Sünde in deinem Herzen, in deinem Leben kämpfen wirst. Ja, wir haben es ja schon gelesen, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Was ist der nächste Vers, die dies kennt? Ne? Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Israel hat diesen Gott erfahren. Sie waren Zeuge von seiner Erlösung. Und in Vers 12 sehen wir eine interessante Reaktion darauf. Samuel stellt einen Stein auf, um sich an diesen Moment zu erinnern, und nennt ihn Eben-Ezer. Das bedeutet Stein der Hilfe. Bis hierher hat der Herr geholfen. Hier, an diesem Ort, wo dieser Stein ist, hier hat der Herr uns gerettet. Und zu der Zeit war das üblich, solche Monumente zu errichten. Wir sehen es bei Jakob, wir sehen es bei Mose, bei Josua. Und die Idee ist immer dieselbe. Wenn ihr diesen Stein seht, dann erinnert ihr euch an das, wofür er steht. Und in diesem Fall ist es eben Eser, Stein der Hilfe. Hier hat Gott uns gerettet. So, jetzt mal eine Frage für uns. Gibt es so etwas wie ein Eben-Eser in unserem Leben? Brauchen wir so etwas? Gibt es etwas, das sich immer wieder und immer wieder an die Gnade Gottes erinnern soll und an den Ort, wo er dich gerettet hat? Ich gebe euch einen Tipp. Ja, das Kreuz. Seit 2000 Jahren ist das Kreuz das Zeichen des Christentums. Egal, wo du auf der Welt bist, egal zu welcher Zeit, egal in welcher Kultur, dort, wo es Christen gibt, gibt es das Kreuz. Wieso? Weil es genau das tut, was eben Eser für Israel tat. Es erinnert uns, hier hat Gott uns gerettet. Hier hat er den Feind besiegt. Und auf einem Felsen namens Golgatha donnert Gott nicht gegen uns, nicht gegen seine Feinde, sondern gegen seinen Sohn. Er wird geschlagen. Er ist der, der stirbt, damit wir freikommen, damit wir errettet werden. Und das ist die Gnade des Evangeliums. Das ist die gute Botschaft, die wir als Gemeinde untereinander und an die Welt tragen wollen. Ein Kreuz ist unser Eben-Eser. Es ist ein Zeichen, das uns erinnert. Hier hat der Herr uns errettet. Hier hat der Herr uns geholfen. Erlösung ist der dritte Schritt in diesem Rhythmus von Gottes Gnade. Erkenntnis der Sünde führt zu Buße. Buße führt zu Erlösung. Und Erlösung führt zu Frieden. Ich lese ab Vers 13. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Also fielen die Städte an Israel zurück, die die Philister ihnen genommen hatten, von Ekron bis Gat. Und Israel riss ihr Gebiet aus der Hand der Philister. Und Israel hatte Frieden mit den Amoritern. Samuel aber richtete Israel sein Leben lang und zog Jahr um Jahr umher und kam nach Bethel und Gilgal und Mizpah. Und wenn er Israel an all diesen Orten gerichtet hatte, kam er wieder nach Rama, denn da war sein Haus. Und dort richtete er Israel. Auch baute er dem Herrn ein Altar. Es wirkt wie ein Happy End zu der Geschichte, oder? Gott rettet das Volk und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und auf Anhieb scheint es auch so. Die Philister sind wieder einmal gedemütigt, militärisch geschlagen. Israel gewinnt sein Land und seine Städte zurück. Samuel reist umher und richtet das Volk, um sie zu erführt sie. Und er baut ein Altar, um Opfer zu bringen zu Gott. Von dem Götzendienst ist nichts mehr zu sehen. Und wie so oft in Israels Geschichte scheint alles gut zu laufen. Aber die Geschichte hört ja hier nicht auf, ne? Kapitel 8 folgt Kapitel 7. Und wir werden nächste Woche sehen, wie schnell es doch wieder bergab geht mit dem Volk. Seht ihr, Samuel und das Volk waren gefangen in diesem Kreislauf der Sünde. Und so sehr sie sich auch bemühten, so ehrlich ihre Buße auch war, fielen sie immer wieder in diese alten Verhaltensmuster zurück. Sie sehnten sich nach Frieden, sie sehnten sich nach Freiheit, aber sie erreichten es nie. Die besten Intentionen, früher oder später, und trotzdem landen sie wieder in ihrer Sünde. Und ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dass du in deiner Sünde feststeckst. Und wenn ja, will ich Mut machen. Ich will dir Mut machen. Gott ist größer als deine Sünde. Er ist größer als deine Fehler. Er weiß um dein Versagen. Er kennt deine Schwäche. Und er wird dich dort nicht lassen. Denn im Gegensatz zu dem Volk damals und im Gegensatz zu irgendwelchen Gesellschaftsforschern stecken wir nicht in einem Kreislauf fest. Wenn du Christ bist, dann wirst du dein ganzes Leben lang mit Sünde kämpfen. Ja, das ist unser Los. Aber es ist nicht ein hoffnungsloser Kampf gegen einen unbesiegbaren Feind. Denn am Kreuz hat Jesus die Sünde, die dich plagt in deinem Leben, besiegt. Und Gott lädt dich ein in ein Leben voll Freiheit und voll Frieden, wenn wir uns in diesen Rhythmus einbringen. Das Ziel ist nicht, dass wir Sünde erkennen. Das Ziel ist auch nicht, dass wir Buße tun. Das Ziel ist auch nicht, dass wir Erlösung erfahren, sondern das Ziel ist, dass wir Frieden finden. Ewiges Leben in Frieden mit Gott, mit unseren Mitmenschen. Und eines Tages wird Jesus wiederkommen und diesen Frieden ein für alle Mal bringen. Und wir sehen uns diesen Tag herbei, ja und Amen. Aber bis dahin schenkt er uns Stück für Stück Wachstum. Schritt für Schritt folgen wir ihm nach. Und so leben wir in diesem Rhythmus. Sünde, Buße, Erlösung, Frieden. Sünde, Buße, Erlösung, Frieden. Aber mit immer mehr Siegen als Niederlagen. Und so wird aus einem Kreislauf eine Spirale, die sich nach oben dreht. Wir sind nicht gefangen. Wir erleben wachsende Heiligung hin zu unserem Retter, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ihr Lieben, wenn du mit Sünde in deinem Leben kämpfst, hör nicht auf, zu deinem Herrn und zu deinem Retter zu laufen. Er schenkt Sieg. Er schenkt die Kraft, die wir brauchen. Er ist bereit, uns zu helfen. Und wenn du daran zweifelst, dann schau aufs Kreuz und erinnere dich, hier hat der Herr uns geholfen. Amen. Ich würde gerne noch einmal beten. Herr, ich danke dir für deine Gnade, die immer wieder neu ist. So oft wir zu dir rennen, so oft vergibst du. Aber du lässt uns nicht dabei, sondern schenkst uns deinen Geist, der uns hilft, heiliger zu werden, mehr zu werden wie dein Sohn. Danke für die Hoffnung, die wir haben in der Nachfolge. Danke für das ewige Heil, das du uns versprochen hast. Danke für das Kreuz, an das wir uns erinnern dürfen. Amen.